Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Vologen Paul vom Vogel-Podcast. Wir haben heute den 21. Juli und die 30. Folge vom Podcast. Und ich habe lange keine Podcast-Folge mehr rausgeschickt. Lange heißt jetzt, die letzte kam vor 3 Wochen. Und in den 3 Wochen ist viel passiert. Vor allem ist es ruhiger geworden da draußen. Nicht unbedingt bei uns in der Wildnisschule. Da geht's drunter und drüber. Viele Seminare, die ausgefallen sind, werden nachgeholt. Daher werde ich es auch bloß noch sporadisch schaffen, einen Podcast rauszuschicken. Aber jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Und in unserer Telegram-Gruppe wurde schon geschrieben, es ist plötzlich so still geworden. Ja, wir haben der Sommer hat gerade mal einen Monat hinter sich. Sommeranfang war aber genau vor einem Monat. Und die Morgene sind viel stiller geworden. Ich war eben draußen, es war jetzt kurz vor 6. Da waren Ringeltaube war zu hören in einer ganz anderen Dimension, viel schneller und abgehackterer Gesang als sonst. Die Sperlinge, die Feldsperlinge von unserem Haus chillten, viele Bettelrufe zu hören, die Schwalben sind aktiv. Hier und da ist mal eine Mönchsgrasmücke wieder viel lauter zu vernehmen als vor ein paar Wochen. Gartengrasmücke ist still, Stieglitz ist still, die omnipräsente Dorngrasmücke auf unserem Platz ist am frühen Morgen viel, viel stiller geworden. Der Stieglitz ganz still geworden, Wendehals kaum noch zu hören, kein Kuckuck mehr, keine Nachtigall. Und so verhält es sich mit vielen, vielen anderen Vögeln. Und das ist die normale Sommerstille, die wir im Augenblick hören. Gerade am Abend ist es deutlich zu spüren, dass es ganz ruhig ist. Manchmal gibt es Momente, wo es absolut still ist und nichts zu hören ist. Auch in der Mittagshitze hören wir vielleicht noch den lieblichen Gesang der Goldammer. Und das war's. Und das ist der normale Zyklus im Jahr. Der Gesang beschränkt sich wirklich, diese Gesangsintensität, das geballte Klangvolumen, dieser Klangteppich, der sich über die ganze Landschaft zieht, der beschränkt sich tatsächlich auf wenige Wochen im Frühjahr. In verschiedenen Zyklen wechseln sich die Vögel ab, das wir jetzt ja in dem Podcast immer wieder auch schön bemerken konnten und begleitet haben in diesem Jahr. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Es gibt dann Leute, die zu mir kommen und vom großen Artensterben Hände über dem Kopf bestürzt sprechen und sagen, oh Gott, der stille Frühling. Aber wir haben keinen Frühling, wir haben Sommer. Oder es gibt Leute, die sich mit Vogelsprache beschäftigt haben und plötzlich durch den Wald gehen und denken, oh, hier ist so still, das muss der Tunnel der Stille, der Todestunnel des Habichts sein. Hier ist ein riesengroßer Habicht unterwegs, wahrscheinlich so ein 5-Meter-Exemplar, der einen riesigen Stille-Kanal um sich herum bildet. Und wo ist der? Den möchte ich sehen. Ja, so ein riesenmutierter Habicht. Wo steckt der? Weil es kann nicht anders sein, weil die Vögel sind plötzlich so still geworden. Oder eine andere Interpretation, die noch viel häufiger kommt, ist, also ich gehe jetzt durch den Wald und irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil überall, wo ich hingehe, ist Stille. Überall ist plötzlich so ruhig geworden. Und ich muss ständig Alarme auslösen. Weil, wenn man sich mit Vogelsprache beschäftigt, ist das eigentlich eins der häufigsten Reaktionen, die wir auslösen. In bestimmten Situationen ist es gar nicht heftige Alarmrufe, die wir als Menschen auslösen. Sondern wenn wir durch den Wald trampeln, dann fliegen die Vögel oft von uns weg. Oder die Vögel, die nahe bei sitzen, werden einfach ruhig und stiller. Und in den meisten Fällen kann ich die Menschen beruhigen und sagen, ey, das ist der normale Gang der Dinge. Denn an welchem Punkt befinden wir uns? Wir befinden uns an dem Punkt, dass die meisten Vögel zwei, ja, Amsel, Bachstelze, schon drei Bruten hinter sich haben. Die Meisen. Bei uns im Augenblick brütet die Bachstelze noch unter einem Holzstapel. Die hat, die Jungen sind aber schon relativ groß. Es wird noch vielleicht 5-6 Tage dauern, bis sie dann auch ausfliegen. Sie sehen obersüß aus. 5 Junge in dem Nest, so ganz locker, flockig, bedunt oben auf dem Kopf und sind ganz leise, kaum ein Alarmruf zu hören, kaum einen Bettelruf zu hören von ihnen. Und so geht es den anderen Vögeln auch. Bei uns hat sich die Schwalbenzahl auf dem Hof verdoppelt, teilweise verdreifacht, weil auch dort die Rauchschwalben auf jeden Fall schon ihre zweite Brut draußen haben. Die Mehlschwalben sind noch dabei, die sind ein bisschen später dran. Und so sind auf jeden Fall mehr Vögel in der Luft durch diese ganzen Jungvögel. Und wir haben ja viele Posts auch in der Telegram-Gruppe über gefundene Jungvögel. Also da sieht man auch, wie viele Vögel gefressen werden, ja, wie hoch die Sterbensrate ist bei den Jungvögeln. Und all das gehört ganz genau in diese Jahreszeit. Und jetzt schauen wir mal, warum werden die Vögel denn stiller? Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund, die mir jetzt sofort einfallen, der eine Grund ist, dass sich die Reviere auf der einen Seite lockern und auflösen. Also das heißt, es gibt nicht mehr so eine Notwendigkeit, ein Revier direkt zu besetzen. Und dann auf der anderen Seite gibt es noch eine andere Notwendigkeit, stiller zu werden, denn Singen verbraucht Energie. Und im Augenblick brauchen die kleinen Singvögel all ihre Energie, um sich zu mausern. Das heißt, es ist eine wunderbare Zeit gerade draußen, auch Federn zu finden, denn die Vögel lassen ihre abgenutzten Federn jetzt fallen, vor allem das Hauptgefieder, und fangen an, sich langsam vorzubereiten für den Herbst, für den Winter, für den Vogelzug und ihr Gefiederkleid zu erneuern. Und einerseits gibt es da so eine Wehmut, ach, wie schön war das, wenn hier Nachtigall und Wendehals, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Stieglitze, die ganzen Meisen sich ihr Stelldich eingegeben haben. Auf der anderen Seite, Entschuldigung, ist es auch erholend, weil diese stetige Wachsamkeit, ich kann jetzt auf jeden Fall wieder länger schlafen. Mich treiben die Vogelstimmen oft raus und jetzt die einleitende Ruhe gibt uns wieder etwas mehr Schlaf. Und mich freut es, wenn Leuten das auffällt, weil vorher ist mir das nämlich auch nicht aufgefallen, dieser Wandel in der Vogelstimme. Das heißt, wenn Leute anfangen, diese Stille wahrzunehmen, ist es ein totaler Gewinn, weil das nämlich bedeutet, dass sie vorher, als es so laut war, genauer hingehört haben und überrascht waren von der Vielfalt oder gebadet haben auch in den ganzen Vogelgesängen, die da draußen zu hören waren. Und das Hinhören hat angefangen. Die Oropax sind raus aus den Ohren und erst wenn wir sozusagen die Lautstärke wirklich wahrnehmen und teilweise auch diese Überwältigung, die damit einhergeht, dann sind wir erst in der Lage, die Stille bewusst wahrzunehmen. Und das ist ein schöner Wahrnehmungsindikator. Was uns jetzt in die Quere kommt, ist die Wahrnehmung der Stille. Also, und das ist etwas, was uns immer wieder passieren wird, wie als ob unser Gehirn uns austricksen will. Aber ich glaube nicht, dass unser Gehirn oder unser Verstand, unser analytischer Verstand, dass der uns Böses will. Ich glaube einfach, dass der Verstand so funktioniert, dass der es sehr einfach mag. Und er liebt es, Antworten zu bekommen. Das heißt, wir hören etwas oder wir nehmen ein natürliches Phänomen wahr. Und sofort fängt da oben unsere Arbeitsmaschine an, das in Schubkasten, in Schubkästen, in Muster, in eine Ordnung zu packen, die es versucht, die unser Verstand versucht zu verstehen und zu durchdringen. Und das ist gut, weil dadurch können wir Rückschlüsse ziehen, dadurch können wir andere Entscheidungen treffen, dadurch können wir auch mehr verstehen von dem, was uns umgibt da draußen. Aber das Bewusstsein darüber, dass dieser Mechanismus existiert, hilft uns, ihm noch einmal etwas zurückzustellen und zu sagen, Moment, ich nehme gerade etwas wahr. Und sofort kommt eine Antwort in meinem Kopf, ah, die Stille hat mit mir zu tun. Ja, ich löse hier diese große Stille aus. Ah, stopp mal, womit kann diese Stille noch zu tun haben? Und schon komme ich auf verschiedene Interpretationen oder auf verschiedene Antworten und die Frage bleibt. Und was dadurch entsteht, ist ein genaues Hinschauen, ein genaues Hinhören und ein genaues Beobachten. Und wenn wir uns jetzt noch daran erinnern, die Dinge vielleicht festzuhalten, kurz zu notieren in unserem Naturtagebuch oder auf andere Art und Weise, im Kalender mache ich mir auch manchmal Notizen, dann können wir über die Jahre vergleichen. Und dann kann man wirklich anfangen, Rückschlüsse zu ziehen auf große Veränderungen. Und da bin ich auch sehr vorsichtig, das gleich immer sofort in die aktuell politischen, mit den aktuell politischen Themen in Bezug zu setzen und das gleich auf den, wie es oft getan wird, auf den Untergang der Welt zu beziehen. Ja, es gibt keine Grauammer mehr, die Grauammern sind ausgestorben. Das war einer meiner Gedanken in den letzten 2 Jahren. Kaum noch Grauammern. Dann höre ich mal von meinem Freund Tim, oh, da wo ich unterwegs war, da waren ganz viele Grauammern. Und freue mich dann und erinnere mich wieder an meine Arbeitsmaschine da oben, die wieder mal etwas zu schnell war im Interpretieren. Und in diesem Jahr war ich total überrascht, wie viele Grauammern hier bei uns auf dem Platz waren, überhaupt in der Region. Gab es echt extrem viele Grauammern. Und das Gleiche ging uns so im letzten Jahr mit den Ortolanen. Und sehe da, da gibt es also Zyklen, auch in der Masse der Anwesenheit und Dynamiken, in der Masse der Anwesenheit der Vögel, die ich noch nicht ganz verstehe, die ich noch nicht ganz durchblicke. Und es ist nicht immer nur ein Grund. Und die Klimakatastrophe, die auf uns zurollt, die hat ihren Auslöser auf jeden Fall, die hat ihre Auswirkungen auf jeden Fall. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Nur sind die Interpretationen oder die Indikatoren, die ich draußen wahrnehme, oft erstmal falsch. Und im Gesamtkonglomerat können wir dann schon auf jeden Fall Dinge wahrnehmen, die damit auf jeden Fall einhergehen. Und ich bin nun ein sehr positiver Mensch. Ich habe in den letzten Jahren gerade mit den Vögeln hier bei uns auf dem Platz auch viele Vorteile gesehen. Diese Trockenheit der letzten beiden Jahre hat vielen Vögeln einen Vorteil verschafft. Denn trotz des Insektensterbens auf der einen Seite, das ja nachweislich existiert, dass wir immer weniger Insekten haben. Ein schönstes Beispiel ist dieses Scheibenwischer-Beispiel. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch ganz genau mit meinen Eltern an die Ostsee zu fahren in meiner Kindheit. Oder mit meinen Großeltern jedes Jahr sind wir da hochgefahren. Und wir mussten mindestens 2-mal auf der Strecke, für die wir 4 Stunden brauchen hier von uns aus, mindestens 2-mal anhalten, um die Scheibe sauber zu kratzen, weil sie so voller Insekten waren. Oder die Scheinwerfer, die unten voller gelber und roter Flecken waren. Und das hat sich definitiv verändert. Das ist heutzutage nicht mehr so. Und lässt einen dann doch kurz den Atem stillstehen. Aber durch die Trockenheit gab es einen ständigen Zugang zu den Insekten, die da waren. Und in diesem Jahr erleben wir ein ganz anderes Bild. Das Wetter hat sich ist immer noch extremer auf jeden Fall, aber wir haben in diesem Jahr wieder viel, viel mehr Wasser. Was nicht heißt, dass der Boden bereit ist, all dieses Wasser aufzunehmen. Ja, da gibt es wieder viele Faktoren, die jetzt nicht heißen, es ist alles prima und alles super. Aber von vielen Leuten, die bei mir auf den Platz kommen, bekomme ich die Bestätigung, oh, dein Platz sieht dieses Jahr so grün aus. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar für jeden einzelnen Wassertropfen, der runterkommt. In diesem Jahr habe ich wirklich vorher noch nicht so erlebt, also so eine Wertschätzung für das Wasser zu bekommen. Ich habe mich noch nicht ein einziges Mal geärgert, wenn es geregnet hat, auch wenn wir einen Kurs hatten und irgendwelche Sachen vorhatten gerade und uns der Regen dann nicht unbedingt in die Karten gespielt hat, aber eine tiefe Dankbarkeit für jeden Tropfen Wasser, weil ich sehe die Auswirkungen ganz direkt und sofort im Grün da draußen. Also letzte Woche war ich bei meinem Freund Tim und er sagte, boah, der Wald ist voller Fingerhut und teilweise riesengroße Fingerhutpflanzen, was durchaus mit dem vermehrten Regenschlag, mit dem vermehrten Niederschlag zu tun haben kann. Und was das wiederum bedeutet, sind so Regen bedeutet Kälte, Nässe bedeutet weniger Insektenflug und das wiederum bedeutet einen schwierigeren Zugang zur Nahrungsvielfalt für die Jungvögel. Und meine Vermutung ist, dass die letzten beiden trockenen Jahre vielen Körnerfressern, vielen Insektenfängern einen großen Vorteil verschafft hat in der Aufzucht ihrer Brut. Bei den Hasen haben wir Ähnliches erlebt. Hasenjunge, die höchste Sterbensrate ist durch Kälteeinbrüche im Sommer oder durch langanhaltende Nässe. Und wir hatten so viele Junghasen wie noch nie im letzten Jahr bei uns auf dem Platz. Also es gibt durchaus Vogelarten, die durch die Trockenheit Vorteile haben. Und in diesem Jahr aber hat sich das wieder so ein bisschen normalisiert, obwohl natürlich die Regengüsse teilweise in so einer Heftigkeit runterkommen, dass richtige Bäche bei uns auf dem Platz auch entstanden sind, richtige Flussläufe, die es natürlich für den Boden extrem schwer machen, wirklich Wasser nachhaltig aufzunehmen und zu speichern. Ja, ist eine interessante Dynamik und wo es auch immer wieder gilt, hinzuschauen, genau hinzugucken, was nehme ich wirklich wahr und welche Veränderungen kann ich wirklich feststellen und sich da auf Beobachtungen zu berufen, weil wirkliche Veränderungen bekommen wir erst über lange, lange Zeiträume mit, sich da auf Beobachtungen zu berufen von Leuten, die wirklich auch genau hingeschaut haben oder genau recherchierte Studien betrieben haben. Schauen wir uns nochmal die Gesänge an. Herr Vögel, wir haben letzte Woche einen Vogel gehabt und es war für mich eine Wonne, meinen Freund Tim zu beobachten, der sonst gerne auch mal weghört bei den Vögeln, weil wahrscheinlich auch, weil ich dann ständig dahin höre und ihm zu viel bin und er denkt, oh, das ist ja auch anstrengend, ständig auf die Vögel zu hören, genauso wie es manchmal auch anstrengend ist, mir zuzuhören, weil ich habe ja immer viel zu erzählen. Und aber er hatte einen Vogel im Ohr, den hat er über 250, 300 Meter ständig gehört. Und ich habe das nicht an seiner Bemerkung oder seiner überschwänglichen, ah, oh, hör mal da, oder so mitbekommen, sondern sein ganzer Körper fing an zu tanzen. Und Tim ist ein begnadeter Tänzer, wenn er denn mal tanzt, aber er muss sich überwinden. Und bei diesem Vogel fing sein Körper an zu tanzen ohne jegliche Überwindung, weil er war so in seinem Ohr, er sagt, hörst du ihn? Vorher hat sein Körper getanzt. Und ich habe ihn teilweise nicht gehört. Ich hatte ihn nicht so im Ohr. Und ich musste erst mehrere Male dort direkt hingehen, wo dieser Vogel gesungen hat. Und später dann am Ende der Woche, es hat wirklich ein paar Tage gedauert, hatte ich ihn genauso wie ihn im Ohr. Und wenn sein Körper angefangen hat zu wippen, genau in dem Augenblick, fing auch mein Körper an zu wippen. Und wir haben ihn getauft, den Beatvogel. Ja, Beatvogel Klaus vom Grünhaus. So heißt das Haus, in dem er jetzt wohnt und wir das letzte Woche ein Seminar hatten. Und am Ende der Woche hatten alle Teilnehmer diesen Vogel im Ohr. Und drumherum waren normale Zilpzalpe. Es war ein Zilpzalp, der einen völlig einzigartigen, also von mir und auch von Tim noch nie vorher gehörten Gesang hatte. Und der Zilpzalp ist ein einprägsamer Vogel mit einem relativ einfachen Gesang, dieses Zip, 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 Zip. Wir haben auch schon über den gesprochen. Ich denke, dass alle Hörer sich bewusst sind, was der Zip-Zip ist, mit seinem leichten Huit, Huit. Aber diese Art von Gesang ist absolut einzigartig. Und wir haben immer hingehört, weil wir haben ein Phänomen festgestellt, dass alle Zilpzalpe herum um diesen Vogel oder angesteckt von diesem Vogel oder in welcher Richtung auch immer, alle so einen kleinen Schlag weg haben. Also sie sind rauer, nicht mehr so rund, singen nicht ganz zu Ende und haben irgendwo wie so ein Haker drin. Wir saßen vor einem Zilpzalp, der kam überhaupt nicht in Gang, der war wie so ein anlaufender Motor. Und es hat eine Weile gedauert, ehe er anfing zu singen. Es klang dann so, und wir saßen da beide wie, das gibt's ja gar nicht. Das gleiche mit den Ringeltauben. Hört euch mal die Ringeltauben jetzt an, die sind ja auch Vögel, die auch im Herbst dann nochmal anfangen zu brüten, also sind immer noch sehr, sehr stimmaktiv oder wieder viel mehr. Und bei denen sind manchmal Gesänge zu hören, dieses hu 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 hu. Also wo sich aus diesem klassischen fünfmal hör gut zu, gut ruhen du völlig herausfallen und andere Variationen bringen. Der Grünspecht. Der Grünspecht hat aufgehört mit seinem Gü-Gü-Gü-Gü-Gü-Gü-Gü-Gü-Gü-Gü, wie er auch genannt wird, der lachende Hans. Es ist kaum noch zu hören. Aber was zu hören ist, ist ein viel rauerer Ruf, der fast auf weite Entfernung, fast so ein bisschen wie so ein Fasan vom Rhythmus und von der Kürze des Rufes oder von der Tonabfolge ein bisschen hört, also sich anhört. Er ist allerdings höher und rauer. Er macht so. Ich nenne ihn den Grünfinken Sommerruf. Und es wirkt für mich so, dass das zwei unterschiedliche Ursachen haben kann. Das eine könnte einfach sein, dass sie jetzt den ganzen Frühling über vermehrt und heftig und den jeden Tag gesungen haben und einfach heiser sind. Ich habe durchaus schon mal einen heiseren Kuckuck gehört, der hatte keinen hellen Kuckuck, sondern ja, er kann ganz ausgesungen und also seine Stimmen werden überstrapaziert werden. Oder dass es Tatsache schon Jungvögel sind, die einfach am Üben sind. Was auf diesen Zilpzalp definitiv nicht zutraf, weil der hat immer noch Reviergehabe gehabt. Drumherum waren aber viele Zilpzalpe zu nah, als dass das alles deren abgesteckte Reviere seien. Aber trotzdem halten sie sich noch in ihren angestandenen Gebieten auf und kommen sich näher, entfernt sich auch wieder voneinander. Wir erleben schon noch Revierverhalten. Und interessant war jetzt nach der Woche, hat wirklich eine Woche gedauert. Ich selber habe es nicht so deutlich gehört, aber wir haben es schon während der Woche vermutet. Aber jetzt nach der Woche schrieb mir Tim, es ist bewiesen, er hat diesen Hausmeister Klaus, wollte ich fast sagen, diesen Klaus vom Grünen Haus gehört mit seinem ja, diesen hat er gehört und parallel einen zweiten dazu. Also vielleicht entsteht jetzt eine neue Gesangsstrophe des Zilpzalpes, die sich dann weit verbreitet und hat ihren Ursprung. Und wir haben jetzt so einen Ursprung einer neuen Gesangsvariante des Zilpzalpes miterlebt. Und vielleicht erleben wir in 10 Jahren überall die Zilpzalpe mit einem abwechslungsreichen, beatigen, ja, hochmodernen. Klingt so ein bisschen wie so eine billige amerikanische Serie. So die Anfangsmusik, ja, so MacGyver oder Airwolf-Style oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall sehr herrlich. Was wir auch noch erlebt haben, war eine ganz weiterhin klassische Revierabsteckung bei anderen Arten, die das ganze Jahr über eher Einzelgänger sind. Und wenn wir sie in Trupps erleben, verhält es sich jetzt in der Jahreszeit meistens um Jungvögel, und zwar bei den Zaunkönigen, wo die, für mich ist immer ein klares, deutliches Signal, dass wir einen Reviergesang haben, wenn sich zwei Vögel nahe kommen. Nah ist dann relativ, manchmal ist es Tatsache wirklich bloß ein halber Meter, wie wir es schon mal bei einem Buchfinkenpärchen erlebt haben, also bei konkurrierenden zwei Männchen. Und diesmal haben wir es bei Zaunkönigen erlebt, die waren aber nicht ganz so nah. Es waren dann immer noch so 10, 15 Meter, die sich so heftig ansingen, dass die Gesänge sich überschneiden und miteinander vermischen und danach wieder voneinander entfernen. Und in dem Fall waren wir es, die den Zaunkönig vor uns hergetrieben haben. Quasi, wir sind gelaufen. Links war ist so ein kleines Bächlein, der Riemenbach, und hat in dem Unterbusch den Zaunkönig vor uns weggedrückt. Wir waren langsam und sind mal wieder stehen geblieben. Das heißt, er ist nicht heftig und aus seiner Gesangsaktivität rausgerissen worden, sondern hat sich langsam von Strauch zu Strauch, von Warte zu Warte vorgetastet, bis er an der Reviergrenze war. Das wiederum hat den angrenzenden Zaunkönig verleitet, auch nah ranzukommen, zu sagen, ey, was ist denn da los? Warum kommt denn der Zaunkönig jetzt hier, der Nachbarzaunkönig, warum kommt denn der jetzt hier so nah? Das muss ich checken, hier muss ich mal klare ein Machtwort sprechen, und kommt auch nah an die Grenze und beide singen sich so an. Und als wir dann den beide singende Zaunkönige passiert haben, dann ist der Erstere wieder zurückgeflogen in sein angestammtes Gebiet, in die Mitte, und hat dann da wieder aus voller Kehle laut und kräftig gesungen. Und gerade Zaunkönig und Rotkehlchen, das sind die Vögel, die auch bekannt dafür sind, sehr, sehr territorial zu sein und sehr aufzupassen, was ihr Gebiet ist. Und die Grasmücke ähnlich. Grasmücke singt nur noch sehr vereint, singt den ganzen Tag noch, ist noch gut zu hören. Wieder mehr als vor ein paar Wochen, wo sie sehr beschäftigt war mit ihren Bruten. Weil bei den Grasmücken ist es so, dass da auch die Männchen sehr viel mit der Brut beschäftigt sind. Also mit dem Füten, mit dem Füttern und mit dem Brüten. Eine Mischung aus Füttern und Brüten kennt ihr wahrscheinlich, ist Füten, logisch. Damit kann man ein bisschen schneller sprechen. Ist wie so eine Steno-Sprache. Füttern, Brüten, Füten. Und jetzt hören wir sie wieder vermehrt singen, wo auch meine Vermutung ist, dass da immer wieder junge Männchen drin sind, die sich üben. Ja, die müssen diese Gesänge hören, um sie nachsingen zu können, um sich vorzubereiten auf das nächste Jahr, wo der ganze Zyklus wieder von vorne beginnt. Und auch da hören wir dann verschiedenste Varianten, gerade bei den Grasmücken. Es ist unglaublich schwer, in dieser Jahreszeit mit ihren Subsongs, also vermischte oder so Untergesänge, nicht so klassische Revierbesetzungsgesänge, die erstens zu unterscheiden, und zweitens gibt es jetzt unterschiedlichste Varianten, die wir raushören können, wo das Vorgeschwätz der Mönchgrasmücke manchmal komplett weggelassen wird, sie gleich in dieses Flöten übergeht oder sie gar nicht in diese hohe, klare Frequenz reinkommt, sondern nur in so einem Gartengrasmücken ähnlichen Plätschern bleibt oder nur ganz abrupt kurze Strophen singt oder auch genau das Gegenteil, manchmal gar nicht aufhört, wie so eine Gartengrasmücke, die auf Repeat gesetzt wird und da vor sich hin plätschert die ganze Zeit, teilweise über eine Minute ohne Stopp, das dann eher an so eine Feldlerche erinnert von der Dauerhaftigkeit ihres Gesanges. Und ja, das ist spannend zu beobachten, und da lade ich jeden Einzelnen ein, die Vögel, die ihr kennengelernt habt in diesem Jahr, die vielleicht neu in euer Ohr gekommen sind, die da nicht wegzuhören und zu denken, oh, den höre ich nicht mehr, also gibt's ihn nicht mehr, sondern genau nochmal nachzuhören, ah, das ist ein typischer Gesang, und jetzt hast du eine super Gelegenheit, das Grundmuster, das, was diesen Gesang eigentlich ausmacht, also entweder die Frequenz, die Intensität, die Tonabfolge, die Variation, die Unterschiedlichkeiten, da nochmal genau rauszuhören und somit so eine Grundkarteikarte, so ein Grundmuster nochmal zu verfestigen in deinen Gehirnmustern, um im nächsten Jahr gewappnet zu sein, um im frühen Frühjahr schon Vögel zu erkennen, bevor sie in ihr eigentliches typisches Klangmuster reinkommen, weil auch da, auch dieses Phänomen ist im Frühjahr auch festzustellen, wenn die ersten Gesänge kommen, als ob sie wieder so in Fahrt kommen müssen, um sich warm zu singen. So, und kaum singen die Vögel nicht mehr, entschwinden sie unserer Wahrnehmung und wir denken, sie sind nicht mehr da. Bei der Nachtigall ist das jahrelang bei mir der Fall gewesen. Deswegen ist es auch eine gute Jahreszeit, sich mit den Rufen zu beschäftigen, weil wir immer noch vereinzelt Vögel singen hören. Hört euch doch dann von den Vögeln, die euer Ohr rauspickt, mal genau die Rufe an. Die Kontaktrufe oder die Warnrufe, die Flugrufe oder die Bettelrufe. Denn die sind immer noch zu hören bei der Nachtigall, dieses Schnarren. So ein hölzernes Schnarren ist es. Auch das wurde wunderbar beschrieben von Teilnehmern, die unterwegs waren und eine Vogelstimme, die sie noch nicht kannten, mitbringen sollten. Die haben dieses Schnarren mitgebracht in einem Gebiet, wo wir noch keine Nachtigall gehört haben. Also als ob entweder ein Jungvogel sich dort schon frei rumbewegt, und ich habe später auch eine gesehen, also es war definitiv eine Nachtigall, habe ihnen das Geräusch abgespielt, sie haben bestätigt, ja, genau dieses Geräusch war es, waren mehrere Gruppen, die das gleiche Geräusch gehört haben. Und dieses Schnarren gepaart mit diesem lauten, viel heller, klarer und lauter als das weiche Huit von Zilpzalp oder Fittes, ist immer noch gut zu hören. Und die Nachtigall, die wird noch ein paar Wochen bei uns bleiben, aber dann war es das schon wieder, wird sie sich auf den Weg nach Hause machen. Jemand, der gerade extrem stimmaktiv ist, ist der Pirol. Der Pirol ist omnipräsent, gerade in den Kiefernforsten mit seinem. Und jetzt auch in der Jahreszeit ganz gut zu sehen, weil die Jungvögel in Trupps zusammen herumziehen und nicht so scheu sind wie die Altvögel. Eine super Gelegenheit, diesem Flöten zu folgen. Auch da scheinen sich schon die Reviere aufzulösen und wir haben ein abgefahrenes Erlebnis gehabt am Ende von einer Woche Kurs. Ein Phänomen, was wir in anderen Podcasts auch schon beschrieben haben, bei der Magie der Vogelstimmen. Oder ein Phänomen, das wir dann benennen mit dem Wort Synchronizitäten. Am Ende von Seminaren erleben wir das sehr oft, wie als ob es so besondere Erlebnisse nochmal am Ende einer intensiven Zeit zu uns kommen, als ob da irgendetwas resoniert. Wir kommunizieren mit dem Wald, wir öffnen unsere Sinne und unsere Wahrnehmung für unsere Mitwelt und sie antwortet zurück. Und wir saßen beim Abschlussessen und ich höre ein Krächzen oben in den Kronen, das ich erstens überhaupt nicht zuordnen konnte, aber was ich definitiv zuordnen konnte, war die Heftigkeit und die Intensität. Es war so laut und existenziell, dass ich und auch weitere in der Gruppe nicht anders konnten, als der ganze Körper hat sich sofort in diese Richtung gedreht und dann sahen wir oben eine Bewegung, sprangen von den Tischen auf und standen wir plötzlich da mit 10 Leuten und guckten hoch und sahen etwas, was ich vorher noch nie gesehen hatte, nämlich 2 Pirole, einer grün, einer knatschgelb, also Männchen und Weibchen, die einen Sperber folgten, der nicht viel größer war als sie. Er war natürlich ein bisschen größer, aber muss ein Männchen gewesen sein, der in panischer Flucht vor diesen beiden Pirolen davon stob. Die haben den entdeckt, die sind super aufmerksam, die Pirole, und haben ihn gemobbt, sind sicher gegangen, du nicht in unserem Revier. Und haben ihn verjagt. Und diesen Ruf habe ich vorher noch nie gehört. Und das ist auch eine Einladung. Leute, wenn es sowas Heftiges gibt, schaut nicht weg. Und einen Vogel, der in absoluter Not ist, und eine Not muss nicht immer sein, ich werde gejagt. Eine Not kann auch sein, ich sehe eine Gefahr, die mir absolut bedrohlich vorkommt. Und da ist Angriff manchmal die beste Verteidigung. Dann schaut hin und hört hin und ihr könnt phänomenale Beobachtungen machen. Und als letztes noch ein letzter Gedanke, der mit der Stille zu tun hat, wenn ihr draußen sitzt und jetzt wehmütig an die schöne Zeit im Frühling denkt, dann gibt es 2 Möglichkeiten, noch die letzten Wochen der Vogelgesänge nochmal richtig auszukosten. Steht früh auf. Steht früh auf, denn ich bin ein paar Mal wach geworden letzte Woche um 4 war es noch still, aber zwischen 4.15 Uhr gerade bis 4.45 Uhr habt ihr nochmal eine richtige Intensität der Vogelstimme. Es ist so, als ob in den Morgenzeiten nochmal so ein besonderes Fenster aufgemacht wird. Das Abendkonzert, würde ich sagen, ist fast abgeflacht, aber am Morgen gibt es noch leichtere, überschaulichere Wellen. Aber das war herrlich, dort an dem Morgen sich in Mönchsgrasmücken, Zilpzalpen, Rotkehlchen, Zaunkönigen, Amseln, Gesängen zu baden und kurz bevor Buchfink und Meise aufgewacht sind, dann wieder einzuschlafen und noch ein paar Stunden Schlaf zu tanken. Und wenn ihr die Stille hört und euch dabei ertappt, oh, das große Vogelsterben hat begonnen, oder bei dem Gedanken ertappt, oh, ich löse hier riesige Alarme aus, was ist mit mir los? Oder wo ist der große Auslöser, der hier diese Stille produziert? Dann geht noch mal einen Schritt zurück und sagt, mein lieber Verstand, nimm erst mal wahr, hör erst mal hin zu den Antworten, warum das so ist, kommen wir später, und genießt diese Stille. Denn wirklich still, richtig still, ist es sehr selten. Joachim Ernst Behrendt hat mal einen schönen Spruch gesagt, der ist mir auch letzte Woche wieder sehr präsent in den Kopf gekommen, als wir unterrichtet haben und uns mit Vogelsprache intensiv beschäftigt haben, dass die Stille, hat er gesagt, ist nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern Stille ist die Anwesenheit von wesentlichen Geräuschen. Denn jetzt, wo die Vogelgesänge weniger werden, erleben wir die Heuschrecken, kommen in ihre volle Gesangsaktivität rein, die Grashüpfer, Schrecken, Heupferde, das Surren der Insekten, die letzten Linden, bei uns ist die Silberlinde, ist verblüht und trotzdem surren und summen überall die Insekten noch rum und einige Vögel werden wieder gesangsaktiver. Also das ganze Feld da draußen wird etwas überschaubarer und Geräusche sind immer noch in mannigfaltiger Form draußen vorhanden und unsere Ohren sind dadurch angehalten, hinzuhören und nicht wegzuhören. Wenn ihr Glück habt, hört ihr vielleicht auch entweder sowas Besonderes wie unseren Klaus vom Grünen Haus oder wie bei mir am Platz gerade so präsent wie noch nie in den letzten Jahren die Turteltaube, die gerade mit ihrem zarten zu hören ist. Und somit wünsche ich euch schöne Wochen. Ich werde wahrscheinlich erst in 3 Wochen mich wieder melden bei euch und freue mich weiterhin über die schönen Reaktionen überall, wo ich jetzt wieder vermehrt Menschen treffen darf. Treffe ich Leute, die auch beim Podcast mithören und es macht große Freude, sich auszutauschen über eure Geschichten mit euren Füchsen, mit euren Dachsen, Hasen, Rehen, Mönchsgrasmücken, Amseln, Goldammern, Ringeltauben, Felsentauben, Sperlingen, Rotschwänzen, Bachstelzen, Nachtigallen, Pirolen, Sperbern und Habichten, Waldkäuzen und Steinkäuzen und all unseren gefiederten und befällten Nachbarn da draußen und nicht zu vergessen auch unsere Mischwesen, den Pilzen, die gerade in dieser Jahreszeit so überraschend früh draußen sind und uns jetzt schon ja, unsere Wasser im Mund zusammenlaufen lassen oder uns schon einen Vorgeschmack geben von dem, was uns im Herbst erwarten könnte, eventuell. Und natürlich den schönen Pflanzen, die überall mit ihrer Blütenpracht und mit ihrer Komplexität uns bezaubern da draußen. Und weiterhin immer wieder schöne Regengüsse und tolle Menschenbegegnungen, die wir jetzt auch nochmal auf ganz andere Art und Weise wertschätzen können, nach der für viele Menschen kontaktlosen Zeit oder Zeit in Quarantäne oder in Einzelhaft, hätte ich fast gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und in diesem Sinne, bis bald und einen schönen Sommer wünscht euch euer Vorloge Paul. Wir beenden mit dem außergewöhnlichen Gesang vom Klaus, vom Grünhaus. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vorloge Paul.